Ja, im Endeffekt ist Bauchgefühl gesammeltes Erfahrungswissen ja auch ein Stück weit. Das lässt sich oft nicht messen oder aufschreiben, aber es ist trotzdem eigentlich das Wissen, das irgendwo gesammelt worden ist aus Dingen, die man schon erlebt hat. Und insofern, glaube ich, darf man auch öfter ein bisschen mutiger sein, sich einfach darauf zu verlassen.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Projektmanagement im Glas. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn passend zu unserer Region, aus der wir kommen, es ist Neustadt in der Weinstraße in der schönen Pfalz, beschäftigen wir uns mit dem Thema Wein. Und zwar ist der Folgentitel Reben und Riesling – Parallelen zwischen Weinherstellung und Projektmanagement. Wir hatten das in den vergangenen Jahren immer mal wieder gemacht, dass wir unsere Kunden auch mit Analogien zwischen Weinbau und Projektmanagement beschäftigt haben, hatten verschiedene Exkursionen gemacht, Ausflüge und sind diesen Analogien auf den Grund gegangen. Zum Beispiel, wie meistern Winzer Unwägbarkeiten im Rahmen der Produktion? Wie steuern sie komplexe Prozesse in der Weinerzeugung? Oder wie gehen sie mit Krisen um den Erfolg des Spitzenweins zu sichern? Und von daher war es nicht mehr als konsequent, dazu heute eine Podcast-Episode zu machen. Ich freue mich sehr, dass dazu heute Sophie Christmann mein Gast ist. Sophie ist Miteigentümerin des Weingut Christmann in Gimmeldingen, einem der Ortsteile von Neustadt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sophie, schön, dass du da bist. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer kennen hoffentlich euer Weingut und trinken regelmäßig Wein bei euch. Aber vielleicht sagst du mal selbst noch mal ein paar Sätze zu dir, zu deiner Person und natürlich auch gerne zum Weingut.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Genau, ich bin Sophie, ich bin 30 Jahre alt und ich leite jetzt seit fast 7 Jahren mit meinem Vater zusammen unser Familienweingut. Das ist ein sehr altes Weingut, also wir können Weinbau in der Familie schon seit 1508 zurückverfolgen, also ganz lange Tradition, und machen da vor allem Riesling und Spätburgunder in Gimmeldingen hier in der schönen Pfalz.
Sehr schön. Ja, ich hoffe, du hast einen guten Wein mitgebracht.
Selbstverständlich, nie ohne einen Riesling im Gepäck.
Was hast du denn dabei?
Ich habe dabei einen Riesling aus dem Ruppertsberger Reiterpfad. Mhm. Das ist eine erste Lage hier in Ruppertsberg. Das ist ein bisschen eine wärmere Lage. Deswegen ist das so typisch pfälzisch, immer so ein sehr schön saftiger, gelber Riesling.
Hört sich gut an. Lass uns den gerne mal probieren. Zum Wohl. Sophie, wir hatten im Vorgespräch überlegt, was denn sinnvolle Themen sind, über die wir sprechen können, und sind relativ schnell, du hast es eben schon gesagt, auf das Thema auch verschiedener Generationen gekommen, ne? Die im gleichen Betrieb, im gleichen Weingut arbeiten. Hast du eben gesagt, du bist seit, glaube ich, 7 Jahren mit dabei. Und lass uns mal mit dem Thema gerne anfangen. Was sind da so, ja, Chancen, Herausforderungen, wenn man an dieses Thema Generationen im gleichen Betrieb denkt?
Ja, ist natürlich ja was ganz Besonderes, dass Weingüter eigentlich immer Familienbetriebe sind und auch eine sehr lange Historie oft haben. Also mein Vater und ich sind jetzt die 7. und 8. Generation, die bei uns im Weingut arbeiten. Insofern, ich habe auch die letzten Jahre auch noch sehr viel mit meinem Opa mit zusammengearbeitet, sodass sogar 3 Generationen im Betrieb waren. Insofern ist das Thema Familie natürlich eins, das die Zusammenarbeit da sehr prägt. Und so ist natürlich auch die Generationsübergabe eigentlich die größte Herausforderung in so einem Betrieb, den Betrieb weiterzugeben und Platz zu machen für eine junge Generation und gleichzeitig dann selbst seinen Platz zu finden. Und mein Vater und ich haben uns quasi 2017 auf das Abenteuer eingelassen,
ja,
und haben da zum Glück auch relativ viel und relativ offen drüber gesprochen, was wir denken, was uns da erwartet und wie wir das irgendwie gut machen können. Und arbeiten jetzt seitdem da eigentlich sehr glücklich zusammen.
Ja, stelle ich mir spannend vor, ne? Man wächst ja zusammen dann auch wirklich auf. Du hast eben gesagt, mit dem Opa, ne? Und mit dem Vater zusammen. Ich glaube, dieses Thema drüber sprechen und so ein bisschen auch Erwartungshaltungen wahrscheinlich auch austauschen, ist mit so einem Schlüssel, dass das gut klappt.
Ja, für uns war ganz wichtig, dass jeder auch ein bisschen seinen eigenen Platz finden kann. Oder dass gerade ich eben einen eigenen Platz finden kann, ohne ihn jetzt direkt da rauszuwerfen. Bei uns war auch so mal die Situation, dass er erst Anfang 50 war, ich war Mitte 20. Er wollte noch gar nicht so richtig unbedingt, dass ich jetzt schon da aufschlage im ersten Moment.
Ja.
Ich war mit meiner Ausbildung fertig, ich habe viele Praktika gemacht, ich wollte irgendwie gerne loslegen. Im Weinbau hat man ja auch das Problem, wir haben ja nur eine Chance im Jahr, wir haben nur eine Lese. Man hat in seinem Leben vielleicht 40 Weinlesen und danach ist man fertig. Insofern war es mir auch wichtig, da irgendwie zu starten, und deswegen bin ich dann auch ein bisschen stur einfach in Gimmeldingen da geblieben.
Hm. Ja, hört sich jetzt natürlich erstmal so ein bisschen, ja, aber es ist so, ne, 40 Lesen im Leben, ja, und dann ist das Thema vorbei. Das habe ich jetzt noch nie gesehen, aber definitiv, ja. Und diese Ausbildung, diese Praktika waren natürlich in allen anderen Weingütern bloß nicht zu Hause. Ne?
Genau, ich war in der Pfalz, ich war aber auch an der Nahe, ich war in Bordeaux, ich war in Australien. Also ich habe wirklich so rundherum alles angeguckt, was man angucken kann. Und dabei haben wir für uns festgestellt, dass bei uns so das, wir sind dann da eingestiegen im Prinzip in das Thema, wie können wir uns das vorstellen, da zusammenzuarbeiten, und haben dabei festgestellt, dass wir finden, dass wir mit dem Riesling sehr gut positioniert sind. Das ist unser Hauptthema, das ist die Identität unseres Weinguts, 70% der Rebfläche sind mit Riesling bestockt.
Ja.
Und es aber daneben auch noch relativ viel Rotwein gibt, der gar nicht so richtig im Fokus steht und der auch nicht so gut positioniert ist. Und haben deswegen entschieden, dass wir uns gerade so für die Anfangsphase einfach ein bisschen aufteilen. Und mein Vater weiter die Verantwortung für den Riesling behält.
Ja.
Und ich die Rotweinproduktion übernehme und so jeder seine eigene Verantwortung in der Produktion finden kann.
Das ist ja eine sehr plausible Idee. Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da so einen richtigen... Also in den Projekten, in denen wir unterwegs sind, gibt es meistens dann irgendwie so einen kleinen Strategieprozess dazu. Man schreibt mal bestimmte Positionen, bestimmte Dinge auf und entwickelt dann so eine Vision, so ein Zielbild quasi auch, oder leitet aus der Vision entsprechend auch Ziele ab. Ist das bei euch genauso gelaufen?
Ja, wahrscheinlich einen Tick weniger professionell und ein bisschen mehr am Küchentisch. Aber grundsätzlich eigentlich genauso, dass wir uns einfach mal überlegt haben, wo würden wir eigentlich gerne mit dem Weingut in den 15 Jahren, die wir das zusammen leiten, wo würden wir da eigentlich gerne hin? Was sind da eigentlich unsere Ziele? Und haben darüber diskutiert, was wir da denken, was möglich ist, und uns da auf den Weg gemacht.
Mhm.
Im Endeffekt sind wir, glaube ich, viel weiter gekommen, als wir eigentlich gedacht haben am Anfang, weil dann am Ende doch, wenn zwei Menschen zusammenarbeiten, ganz viel entstehen kann. Aber haben uns das so eben am Anfang auch wirklich überlegt, weil natürlich auch gerade so dieser Neustart in dem Rotweinbereich auch erstmal relativ viel Geld gekostet hat, weil man natürlich erstmal viel Infrastruktur aufbauen muss.
Ja, das heißt, ihr habt parallel zu den gewohnten Prozessen, die es auch gibt, gegeben und eben noch gibt wahrscheinlich, ja, auch quasi neue Prozesse zur Rotweinproduktion ins Leben gerufen und entwickelt.
Genau, ich habe mir das ganz frech bei Kollegen angeguckt. Ich bin ins Praktikum gegangen nach Baden zum Julian Huber, der mit seinem Weingut wirklich zu den allerbesten Rotweinproduzenten in Deutschland gehört. Habe mir das mal angeguckt, wie arbeitet eigentlich so ein Weingut, das da 100% drauf fokussiert ist, und kam dann mit dem ganzen Wissen nach Hause und hatte da zum Glück auch den Rückhalt von meinem Vater, dass wir in dem Fall jetzt wirklich gesagt haben, wir starten komplett neu.
Mhm.
Es gibt nichts, was so bleiben muss, wie es vorher war. Das ist ja was, wo man sich vorher immer einigen muss, wenn man sowas anfängt. Gibt es Dinge, die wir behalten wollen, oder darf alles irgendwo neu sein? Und in dem Fall war klar, es darf neu sein, es darf ganz frei gedacht werden. Und insofern haben wir dann wirklich den kompletten Prozess eigentlich der Weinherstellung von der Ernte der Traube bis zur fertigen Flasche einfach nochmal neu gedacht und auch anders umgesetzt und dazu natürlich dann neue Tanks gekauft, eine neue Presse gekauft, viele Dinge anders gemacht und eben auch bei uns im Team da die Prozesse, die wir vorher kannten, komplett umgestellt.
Mhm. Ja, da haben wir jetzt schon mal eine sehr schöne Analogie auch, ne? Also du hast gesagt, du warst bei einem Kollegen, der quasi ja führend ist im Bereich Rotweinproduktion. In den Projekten bei uns heißt es, wir machen mal ein Benchmarking, wir schauen uns Best Practices an. Bei anderen Projekten, bei Unternehmen, die vielleicht bestimmte Produkte schon mal eingeführt haben im Rahmen von der ERP-Einführung oder sowas in die Richtung, um auch zu vermeiden, dass man vielleicht offensichtliche, bereits gemachte Fehler wiederholt.
Ja, genau.
Und natürlich ein zweiter großer Vorteil, dass man dann wirklich auf dieser grünen Wiese anfangen kann, bei Null, mit der Rückendeckung und den Möglichkeiten, die man dafür braucht.
Ja, genau. Nee, das war wirklich, also das ist natürlich der Vorteil, wenn man noch so jung ist. Dann kann man einfach als Praktikant irgendwo reingucken, wo man, wenn man mal angefangen hat zu arbeiten, gar nicht mehr so einfach ja tief reingelassen wird. Insofern habe ich damals schon auch die Chance genutzt, so als junger Mensch hinter verschiedene Türen zu gucken, die jetzt dann später im Leben, wenn man mal angefangen hat zu arbeiten, nicht mehr ganz so einfach aufgehen. Und das war ganz klar für uns, dass wir das auch vorher diskutiert haben. Was sind im Prinzip die Chancen und die Risiken, die wir da sehen? Was sind die Potenziale? Wir wissen, wir haben Böden, die zur Burgundersorte wahnsinnig gut passen. Wir haben das Klima, hier ist ungefähr jetzt wie das Klima im Burgund der 90er. Also wir haben perfektes Klima auch für die Burgundersorten. Insofern haben wir gesehen, okay, die Grundvoraussetzungen sind da. Gleichzeitig auf Marktseite ist es so, die Weine aus Frankreich werden immer teurer und immer knapper. Die Menschen suchen Alternativen. Die können wir hier auf fast demselben Boden gut liefern. Insofern steigt auch die internationale Nachfrage. Und so haben wir uns da schon für Winzerverhältnisse, würde ich sagen, relativ geplant eigentlich reinbegeben in den Weg. Und das hat so auch sehr gut funktioniert.
Ja, aber ich denke, das ist eine sehr wichtige Voraussetzung, ne? Jetzt mal im Rückblick vielleicht auch aus deiner Sicht, dass man das schon jetzt vielleicht nicht akademisch strukturiert macht, aber schon strukturiert macht, dass man nochmal ein Jahr, zwei später gucken kann, was hatten wir uns vorgenommen, wie gehen wir entsprechend mit um, ja. Wo stehen wir auch? Nochmal diesen Ziel-Ist-Abgleich zu fahren, um mal zu überlegen, was noch notwendig ist. Und was ich super spannend finde, vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen, ist auch die Einbindung in der Kommunikation, ja, denn der Rest der Familie, wie haben die das entsprechend auch aufgenommen und begleiten das?
Die begleiten das eigentlich alle wahnsinnig positiv, also jetzt gerade zum Beispiel meinem Opa, er hat schon selber wahnsinnig viel Rotwein gepflanzt gehabt, also das war ihm eigentlich sehr wichtig. Das ist während meinem Vater eher so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil der sich so auf den Riesling konzentriert hat. Insofern war der völlig begeistert, dass es da wieder vorwärts geht.
Hat sich gefreut, ja, okay.
Ja, und gleichzeitig ist es so, es trinken auch alle sehr gerne. Also das Problem ist im Moment eher, dass die Weine ausverkauft sind und nichts da ist und die Geschwister, Eltern und Großeltern eigentlich gerne mehr Rotwein trinken würden, als es gibt. Insofern haben wir da Rückendeckung mehr zu machen.
Ja, das ist natürlich aber auch nochmal eine schöne Randbemerkung. Ihr sitzt ja auf maximale Qualität in allem, was ihr tut. Und von daher ist es verständlich, dass dann die Sachen noch ausverkauft sind und die Familie da vielleicht mal ab und zu ein bisschen zurückstecken muss. Aber ihr habt bestimmt ein paar Flaschen irgendwo versteckt, ja, da kann nichts passieren. Sehr schön. Also Thema eigenständiges, neues Produkt quasi, um auch im bestehenden Unternehmen dann zu starten. Finde ich eine sehr gute Idee. Kommt man sich auch nicht ins Gehege erstmal, ja. Und wie war das denn mit den Erfahrungen? Also du hast gerade gesagt, der Opa hat auch schon Rotwein gemacht. Du hast dir Erfahrungswissen und Best Practices geholt in anderen Unternehmen, anderen Weingütern. Wie muss man denn den Prozess vorstellen, auch dann innerhalb des Betriebes?
Im Endeffekt ist natürlich so, dass man ganz viel einfach ausprobiert, weil es natürlich für Weinbau, das ist eine Nische, jetzt die hochwertige Rotweinproduktion ist natürlich auch nochmal was, davon gibt es einfach nicht viel. Insofern ist es so, dass wir insgesamt immer, wir können sehr wenig nachlesen oder nachgucken, das gibt's nicht, das muss man ausprobieren. Und da ist das Weinmachen ja schon auch eine spannende Mischung aus irgendwie dann doch wissensbasiert zu arbeiten in Form von Erfahrungswissen, das man eben woanders einsammelt, das man von Vorgenerationen bekommt, das man von Kollegen bekommt, in Praktika lernt. Und gleichzeitig hat es dann auch immer so eine gewisse Gefühls-Intuitionskomponente, die es gerade, glaube ich, auch oft für Zahlenmenschen sehr schwierig macht, weil sehr viele Dinge bei uns einfach nicht messbar sind. Die sind einfach Qualität einer Traube, Qualität eines Weins ist sehr schwer nur zu messen. Insofern muss man am Ende auch einfach ein Stück springen und irgendwie tun, was man denkt, was sich richtig anfühlt und hoffen, dass es irgendwie gut geht.
Ja, ist ja, glaube ich, einfach auch ein Standpunkt, den man vertritt. Also die Qualität, die ihr produziert, ist eure Qualität, ne? Und dem Kunden schmeckt's oder es schmeckt ihm eben nicht. Und ich glaube, Qualität zahlt sich da auf jeden Fall aus. Du hast jetzt eben gesagt, Intuition finde ich einen super wichtigen Punkt. Der ist bei uns in den Projekten oft zu schwach ausgeprägt. Bei uns ist es oft so, dass viele versuchen wollen, alles zu messen, zu zählen, zu wiegen oder irgendwie eine Methode zu finden, damit die Dinge gut werden. Und oft hat man ja auch so ein Bauchgefühl, auch im Projektmanagement, dass man sagt, okay, das kann niemals funktionieren. Ne? Man kann es dann zwar nicht aufschreiben, aber ich mache das ganz gerne in den Projekten, dass ich dann mal 3, 4, 5 Leute frage, wie denen ihr Bauchgefühl ist, ne? Und versuche das dann irgendwie zu formulieren, um den Punkt dann auch transparenter zu machen. Weil wenn man dieses Bauchgefühl mehrfach hat, ist schon irgendwas dran.
Ja, im Endeffekt ist Bauchgefühl, würde ich sagen, ist gesammeltes Erfahrungswissen ja auch ein Stück weit. Das lässt sich oft nicht messen oder aufschreiben, aber es ist trotzdem eigentlich das Wissen, das irgendwo gesammelt worden ist aus Dingen, die man schon erlebt hat. Und insofern, glaube ich, darf man auch öfter ein bisschen mutiger sein, sich einfach darauf zu verlassen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Dann trotzdem nochmal die Frage, schreibt ihr solche Prozesse oder solche Themen auch auf? Also gibt's bei euch ein Handbuch für die Prozesse zur Produktion von Rotwein?
Also wir führen schon Protokolle über Dinge, die wir machen. Zum Beispiel ist es so, dass wir die Trauben, wenn die kommen, dann werden die erstmal runtergekühlt. Wenn die eine bestimmte Temperatur haben, schalten wir die Kühlung ab. Dann warten wir, bis sie wieder wärmer werden. Das sind zum Beispiel Dinge, die schreibe ich mit. Also ich schreibe mit, wie lange hat es gedauert, bis die Temperatur erreicht war? Wie war die Temperatur, als die Trauben reingekommen sind? Wie lange hat es dann gedauert, bis die warm geworden sind? Wann haben die angefangen zu gären? Wie schnell haben die gegoren? Das sind alles Dinge, die wir mitschreiben und die ich mir aus den Vorjahren auch immer mal wieder angucke. Wir arbeiten ja mit der Natur, das heißt, wir haben jedes Jahr auch ein Stück weit unterschiedliche Gegebenheiten. Die geschmackliche und aromatische Zusammensetzung der Trauben ist jedes Jahr ein bisschen anders. Ich habe jedes Jahr ein bisschen andere Zuckerwerte im Verhältnis zur Säure, im Vergleich zu den Aromen, sodass ich da jedes Jahr drauf reagieren muss. Und dann ist es schon immer wieder so, dass ich dann gucke, okay, 23 als Jahrgang war ein bisschen wie 22 und 20. Und dann gucke ich mir nochmal ein bisschen an, was hatten wir da für Werte, wie sind wir damit umgegangen und wie zufrieden war ich eigentlich im Rückblick mit den Weinen. Gerade unter dem Aspekt, dass ich eben während dieser Lese, die 3, 4 Wochen geht, müssen wir im Prinzip die richtungsweisenden Entscheidungen fürs ganze Jahr treffen und man kann die danach nicht mehr einfach anpassen. Und deswegen ist es natürlich immer so die Gratwanderung zwischen schon, dass man sich mutig weiterentwickeln will und Dinge ausprobieren will, aber man gleichzeitig auch nicht zu viel Risiko gehen will, weil anders als in einem Restaurant kann ich halt nicht morgen neues Schnitzel braten. Und wenn ich es gestern halt nicht gut gemacht habe, dann habe ich halt Pech gehabt. Und deswegen sind wir da schon so, dass wir klar das alles sehr genau mitschreiben, was wir in den letzten Jahren gemacht haben und da auch teilweise sehr lange zurückgucken.
Sehr schön. Und wahrscheinlich auch ab und zu mal nochmal der Austausch dann mit den anderen Generationen, wie die es denn gemacht haben und vielleicht nochmal mit drauf gucken, dass so eine gute Idee ist. Vielen Dank für diesen Einblick zum Thema als auch eigenes Produkt im bestehenden Unternehmen. Ihr habt ja natürlich dann im nächsten Schritt nicht nur ein neues Produkt im eigenen Unternehmen gemacht, sondern auch gleich nochmal ein neues Unternehmen gegründet, damit es nicht langweilig wird.
Genau, und bewegte Jahre in Gimmelding.
Was ist da passiert?
Wir hatten 2019 die Chance, die Weinberge unserer Nachbarn zu übernehmen. Die haben keine Betriebsnachfolge. Das ist ja insgesamt ein Thema in der Landwirtschaft in Deutschland, dass es zunehmend mehr Betriebe gibt, die eben niemand übernehmen möchte. Und unsere Nachbarn kamen so und haben uns sehr gute Weinberge bei uns im Dorf angeboten. 12 Hektar. Wir hatten zu dem Zeitpunkt im Betrieb ungefähr 20. Also schon auch eine Portion.
Grob geschätzt eine Verdoppelung fast. Also
ja, insofern schon so, dass man da intensiv drüber nachdenken muss, ob man das möchte und wie man das dann machen würde. Und sind da dann ein bisschen ins Nachdenken geraten, weil wir eigentlich gerade entschieden hatten, dass wir das Weingut gerne eher wieder ein bisschen kleiner machen wollen, mehr konzentrieren wollen auf wirklich die ganz hochwertigen Sachen. Und dann kam eben das Angebot der Nachbarn und haben dann da aber in mehreren Gesprächen entschieden, dass man dazu jetzt nicht einfach Nein sagen kann, weil wir sind ja insgesamt in unserer Produktion immer begrenzt über die Fläche, die wir zur Verfügung haben. Also wir können die Produktionsgrößen ja auch nicht einfach verändern. Und insofern, wenn man die Chance hat, sehr gute Weinberge zu übernehmen, die hier in der Region relativ knapp sind, dann kann man da auch nicht einfach Nein sagen. Insofern haben wir die Weinberge übernommen und dachten aber erstmal, wir bewirtschaften die nur und geben die Trauben ab, dass jemand anders daraus Wein macht. Das ist relativ üblich hier in der Region, dass auch Trauben gehandelt werden. Und dachten, wir nehmen uns so einfach ein bisschen Zeit, erstmal den Prozess Produktion daran anzupassen, um dann in Ruhe die Frage zu beantworten, was könnte man mit den Trauben, die da in den Flächen entstehen, was könnte man mit denen eigentlich machen? Was wäre eine sinnvolle Positionierung, die irgendwie unsere Betriebspositionierung nicht angreift oder in Stress bringt oder verändert, dadurch, dass wir plötzlich die Produktion quasi so hochfahren?
Also im Prinzip genau das Gegenteil, was ihr eigentlich vorhattet. Wollt ihr den Spiel verkleinern? Ihr habt dann konsequent auf Qualität gesetzt und dann kam es doch anders.
Genau, und da muss man natürlich irgendwie drüber nachdenken, wie kann man das, was man sich eigentlich vorgenommen hat, trotzdem umsetzen. Und deswegen dachten wir eigentlich, wir verschaffen uns erstmal Luft und geben die Trauben eben ab. Und dann kam es zu ein paar Zufällen und Veränderungen in der Weinwelt. Und dann hatte ein sehr guter Freund von uns plötzlich keinen Job mehr. Und dieser Freund, der lebte schon eine Weile in Deutschland, war davor aber 10 Jahre lang der Chefkellermeister von Bollinger in der Champagne. Also hat sehr lange Erfahrung mit Schaumwein. Und zudem haben wir dann gesagt, hier Mathieu, wir haben hier tolle Weinberge und du hast doch nichts mehr zu tun. Hast du nicht eine Idee? Und so ist im Prinzip die Idee entstanden, dass wir einen zweiten Betrieb aus diesen Weinbergen aufbauen, indem wir ausschließlich Schaumwein machen. Also haben da im Prinzip aus der Verbindung mit Mathieu natürlich die perfekten Grundvoraussetzungen. Der hat sehr lange, sehr hochwertig Schaumwein gemacht und kann das einfach perfekt. Und wir daneben haben die Expertise der lokalen Gegebenheiten. Also wir kennen die Weinberge, jedes Eck in Gimmelding und können genau sagen, was wie gut ist. Und sind so eigentlich die perfekte Verbindung und haben entschieden, dass wir da draußen einen Betrieb aufbauen, der wirklich nur Schaumwein macht und insofern auch jetzt unserer eigenen Produktion überhaupt keinen Schaden zufügt, weil es überhaupt keine Konkurrenz ist.
Ja, super spannend. Ja, ich kann mich erinnern, wir durften zu dem Zeitpunkt damals, als das gerade losging, mit einer Gruppe von Kunden bei euch die Lese begleiten, die Weinlese. Und ja, das Produkt kann sich sehen lassen. Sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Aber ja, das heißt, ihr habt jetzt aus dieser Chance, die sich ergeben hat, quasi eine Tugend gemacht und ein neues Unternehmen gegründet, quasi eigenständig positioniert am Markt, ausschließlich für Schaumweine.
Ja, genau. Und das läuft jetzt seit 5 Jahren. Wir hatten, sagen wir, die große Herausforderung im Schaumwein ist, dass der ja, man erntet die Trauben, man keltert und gärt den Grundwein und dann füllt man ja den Wein wieder auf die Flasche für die zweite Gärung, in der dann die Kohlensäure entsteht. Und dann muss man eben, um da gute Qualität zu erreichen, muss der Schaumwein auf der Flasche ein paar Jahre reifen. Und deswegen ist da die große Herausforderung, dass wir 2019 angefangen haben zu produzieren und jetzt letztes Jahr in der zweiten Jahreshälfte das erste Mal ein bisschen was verkauft haben im Prinzip. Also wir haben da eine sehr lange Zeit quasi, in der wir produzieren, ohne Umsätze zu machen und einfach nur Bestand aufbauen und werden auch noch bis 2028 brauchen, bis wir das volle Sortiment am Markt haben und sich dann quasi der Bestand auch einfach durchdreht.
Dann umschlägt, ja, Wahnsinn, ja. Ja, das hat man nämlich so im Blick. Ne? Das ist, und natürlich, du hast eben gesagt, auch die Lagerflächen. Ne? Ich muss das ja irgendwo auch hinstellen.
Ja, man braucht wahnsinnig viel Platz und man braucht auch ehrlicherweise relativ viel Geld. Natürlich, weil wenn man sich vorstellt, dass eine Firma 5 Jahre produziert und nichts verkauft. Das sieht man ja manchmal auch, wenn man mit Menschen aus anderen Branchen diskutiert. Für die ist schon die Zeitspanne im Weinbau, die wir vorfinanzieren, bis wir die Flasche verkaufen, lang. Und die ist beim Sekt eben nochmal um ein Vielfaches länger. Insofern funktionierte der Aufbau von diesem Betrieb ohne jetzt große externe Investoren auch nur, weil wir mit der Infrastruktur des Weinguts den Betrieb eben aufbauen konnten, sodass der sehr wenig investieren musste jetzt in den ersten Jahren und wir sehr viel unsere Infrastruktur einfach mitnutzen konnten. Und wir natürlich gleichzeitig, das ist Charmante an dem Thema, dadurch, dass wir die Weinberge gemeinsam bewirtschaften, wir einen sehr schönen Skalierungseffekt in beiden Betrieben drin haben, weil jetzt beide Betriebe im Prinzip zu den Bewirtschaftungskosten von 35 Hektar bewirtschaften, statt der eine für 20 und der andere jetzt für 14 im Prinzip. Und deswegen hat sich das gut entwickelt eigentlich.
Ja, und das Schöne ist natürlich, wenn ich mir überlege, wir führen im Rahmen von einem Projekt vielleicht auch 2 Unternehmen zusammen, dann habt ihr das Thema ja auch nicht gehabt, ne? Weil ihr ja nur einmal Prozesse hattet und einmal die Produktion entsprechend. Ja, von daher natürlich ideal, wenn man diese Prozesse auch nutzen konnte und nutzen kann.
Ja, es braucht schon noch ein bisschen, um sich jetzt noch ein bisschen zurechtzuruckeln. So nach und nach merkt man dann doch, wenn man plötzlich doppelt so viele Flaschen produziert wie noch vor ein paar Jahren, dann hat das natürlich auch Wachstumsschmerzen, das Thema. Auch gerade in Bereichen, die sich nicht ganz schnell lösen lassen, wie zum Beispiel Platz ist ja ein Thema, das lässt sich einfach nicht sehr schnell lösen. So, wir müssen jetzt irgendwann bauen, aber man baut nicht von heute auf morgen, gerade im Moment nicht. Und insofern müssen wir mal sehen, wie wir die Themen angehen. Aber es ist natürlich auch unheimlich spannend, wenn jetzt gerade in so einem Weingut, das eigentlich sehr lang gepflegte Prozesse hat, wenn sich da mal was verändert, dann ist das auch ganz schön, wie, wenn man dann da spürt, wie sich die Dinge bewegen, wenn man so ein bisschen was hinterfragt und sich was verändert, man doch an vielen Stellen kreative Lösungen für Dinge findet, die auch die alte Struktur im Weingut besser und flotter und praktischer machen.
Definitiv. Und wenn man vor allen Dingen noch sieht, dass all diese Rädchen ineinander greifen. Und dieser Idee, ich mache den Generationsübergang über die ganzen Ideen, die man hatte, dann trotzdem die Opportunitäten und die Chancen, die es gab, ja, vielleicht auch ein paar Risiken, die dabei sind, natürlich, ja, haben sie eben gesagt, das ist natürlich eine wirtschaftliche Herausforderung, dann ist sowas auch zu machen. Und finde ich super spannend. Und das Ganze eben, darf man nicht vergessen, in einem Familienbetrieb.
Ja, wo die großen Entscheidungen gerne beim Mittagessen mit allen diskutiert werden.
Von einem guten Glas Riesling und ein bisschen Leberwurst, ja, wahrscheinlich. Ja.
Genau.
Sehr schön, um ein Klischee zu bedienen. Eins unserer Themen ist ja, wir drehen Projekte und gehen immer wieder mit Krisen und Projekthavarien entsprechend um. Wie gestaltet sich das Thema Herausforderungen und Krisen denn bei einem Betrieb wie dem euren?
Die konstanteste Bedrohung, mit der wir irgendwie leben, aber natürlich auch schon immer, ist für uns natürlich das Wetter. Und das Wetter kann Situationen auslösen, die von Herausforderung zu Krise bis zu Katastrophe gehen und auch für uns ja sehr unkalkulierbar sind. Im Prinzip so das Katastrophenszenario tritt zum Glück sehr selten ein. Das wäre ein heftiger Hagel im Hochsommer, das wäre eine Katastrophe. Für eine Krise reicht schon viel Regen während der Lese zum Beispiel. Und eine Herausforderung entwickelt sich eigentlich stetig aus dem Klimawandel, der einerseits natürlich uns in Deutschland allgemein im Weinbau erstmal weitergeholfen hat, weil Trauben jetzt hier jedes Jahr reif werden. Das war vor 30 Jahren noch nicht so. Aber wir natürlich immer unregelmäßiger fallende Niederschläge haben und wir deswegen auch unser ganzes Bewirtschaftungssystem so anpassen müssen, dass wir einfach deutlich flexibler sind und auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren können.
Ja, wir als Projektmanager würden jetzt natürlich erstmal eine 3x3 Risikomatrix anlegen und würden das alles einsortieren, ne? In Eintrittswahrscheinlichkeit und die Höhe des Risikos. Gibt es sowas bei euch im Weinbau oder ist das einfach auch wiederum Erfahrungswerte, die man macht? Im nächsten Schritt würden wir wahrscheinlich dann irgendwelche Maßnahmen ableiten, um die möglichen Risiken irgendwie zu mindern. Wie läuft das bei euch ab?
Also es gibt jetzt ja nicht so ein ausgefülltes Blatt, aber es ist wahrscheinlich so, dass wenn jetzt mein Vater und ich uns da hinsetzen würden, hätten wir es zusammen mit unserem Team auch in ein paar Minuten gemacht, weil es eigentlich allen klar ist, was die Risiken sind. Und ich würde auch sagen, dass es auch allen klar ist, was die Antworten auf diese Risiken sind. Und das ist schon auch was, was wir uns leisten können und auch in den letzten Jahren rein investiert haben, dass wir Kapazitäten aufgebaut haben, in denen wir dann auch gut reagieren können. Also wir so ausgerüstet sind, dass wir für eine schwierige regnerische Pflanzenschutzsaison zum Beispiel das trotzdem packen, dass wir normalerweise vielleicht da eine Geräteauslastung von 60% haben und jetzt in einem wirklich schwierigen Jahr würden wir mit den 100% gehen wir davon aus, dass wir mit denen auch klarkommen würden. Oder wir zum Beispiel auch die Kapazität Kapazitäten haben im Moment und auch ein großes Team haben, um alle Trauben mit der Hand zu ernten und wir das zum Beispiel auch wieder noch vergrößern könnten und wir auch insgesamt in den Prozessen eigentlich die Kapazitäten haben zu reagieren auf die Dinge, auf die wir reagieren können. Also wir haben ja die Herausforderung, dass wir sehr wenig Krisenabwehr quasi machen können, weil ich im Endeffekt einfach nicht steuern kann, ob es hagelt oder nicht, grob. Insofern ist für uns meistens die Hauptfrage, wie können wir darauf dann optimal reagieren, wenn das Ereignis im Prinzip eintritt.
Oder wenn sie es ankündigt.
Genau, und da haben wir natürlich auch Erfahrungswerte, wie wahrscheinlich bestimmte Szenarien sind und dementsprechend gut oder schlecht sind wir auch auf die eingestellt.
Also nochmal vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer. Das heißt, diese Kapazitäten bedeutet natürlich einfach, in Anführungszeichen, dass ich in kurzer Zeit eben die komplette Fläche, die ich habe, bearbeiten kann. Wenn ich öfter eben Pflanzenschutz ausbringen muss, dann bin ich in der Lage, wenn es eben stark regnet, vielleicht in einem Tag die komplette Fläche eben neu zu schützen, anstatt vielleicht 2, 3, 4 Tage und es regnet nochmal, dann war das alles für die Katz. Oder umgekehrt, ich kann auch innerhalb von wenigen Tagen oder 1, 2 Tagen auch die komplette Ernte reinholen, wenn es denn wirklich zu einer Katastrophe kommen sollte.
Genau. Haben wir zum Glück auch noch nicht erlebt in der Dimension, aber wäre theoretisch vorstellbar.
Wenn ich jetzt mal ein paar Jahre zurückdenke, auch Stichwort Pandemie, Corona, das war ja im Prinzip auch eine Krise, glaube ich, keine Katastrophe, ne?
Nee, das fing als große Unsicherheit an und wurde dann ja gerade auch über die langen Schließungen und die große Verunsicherung in der Gastronomie schon ein Stück weit eine Krise, die jetzt im Rückblick gar keine große Krise für den Weinbau war. Das haben wir aber erst 1,5 Jahre später gemerkt eigentlich, weil natürlich die klassischen Absatzwege sich völlig verändert haben. Also die Konsumenten haben nicht weniger getrunken. Im Endeffekt haben die Leute sogar fast ein bisschen mehr in Deutschland konsumiert, weil sie halt nicht rausgekommen sind und sonst Deutsche auch relativ viel in Urlaub fahren. Dementsprechend ist der Konsum in Deutschland sogar ein bisschen angestiegen, aber der ist natürlich nicht mehr über die Kanäle geflossen, über die er vorher geflossen ist, weil natürlich vorher ganz viel Wein auch über die Gastronomie gegangen ist. Und das ging ja im März los, also ja jetzt vor ein paar Tagen, vor 4 Jahren. Und das ist genau die Saison, in der wir eigentlich die Weine abfüllen und die Preislisten verschicken und so die ersten Lieferungen rausgehen. Und in dem Moment haben dann erstmal alle gesagt, nee, halt, stopp, wir nehmen jetzt erstmal gar nichts. Wir wissen jetzt überhaupt nicht, was passiert, wir nehmen jetzt gar nichts. Und dann ist man natürlich im ersten Moment schon mal so ein bisschen verunsichert, wenn plötzlich ganz viele Kunden sagen, halt, stopp, wir nehmen jetzt unsere Bestellungen hier nicht ab. Insofern hat das schon zu einer großen Verunsicherung für uns geführt, hat aber auch dazu geführt, dass wir uns nochmal ganz genau angeguckt haben, erstmal dann auch zahlenbasiert, wie groß ist das Problem wirklich? So, was verkaufen wir jetzt eigentlich nicht? Das wurde natürlich dann auch über die Wochen und Monate klarer, so wie ja eigentlich für uns alle die Gesamtsituation.
Es war ja in vielen Branchen auch so.
Genau, hat sich massiv verändert im ersten halben Jahr, die Klarheit, wie was ist. Und insofern haben wir uns das genau angeguckt und haben dann zum Glück angefangen festzustellen, dass gerade die Sachen, die für uns besonders wichtig sind, also die Lagenweine, dass die eigentlich unverändert weiterlaufen, dass die ein bisschen mehr eben über den Handel gehen als über die Gastronomie und dass das, was wirklich nicht mehr so richtig gekauft wird und liegen bleibt, dass das eigentlich die Produkte sind, die zum Glück für uns, für den Umsatz und den Deckungsbeitrag des Betriebs am Ende gar nicht so entscheidend sind.
Sehr schön. Ja, Sophie, dann ist ja quasi Corona auch so eine Art oder ist quasi ein Katalysator gewesen für eine Sortimentsbereinigung.
Ja, genau. Also wir haben zum Beispiel jetzt immer eigentlich so einen ganz normalen Grauburgunder noch im Sortiment gehabt. Der ging dann natürlich plötzlich nicht mehr, weil der vorher bei großen Veranstaltungen, bei Banketten und sowas in Restaurants und Hotels ausgeschenkt wurde. Und als der dann so übrig geblieben ist, haben wir uns dann mal angeguckt, wie groß das Problem überhaupt ist und haben relativ schnell festgestellt, dass wir an dem Produkt eigentlich fast gar nichts verdienen und das insofern auch inzwischen eingestellt. Also es gibt es jetzt auch gar nicht mehr.
Also auch da wieder quasi die Verbindung, ne, eine Krise oder eine Herausforderung wie jetzt Corona auch wirklich als Chance zu sehen, auch mal bestimmte Dinge, die vielleicht immer schon so waren, zu hinterfragen. Das wiederum auch gelingt zu den Prozessen vom Anfang. Einfach auch mal zu sagen, okay, braucht eh keiner, wir verdienen nichts damit, ja, und nehmen es einfach auch raus. Finde ich super, super konsequent.
Ja, ist nicht immer schön, aber hilft.
Hilft auf jeden Fall, ne? Und es ist ein Punkt, der kommt in vielen Projekten immer zu kurz, dass man sich auch mal die Zeit nimmt, ab und zu ein bisschen innezuhalten. Das müssen ja keine Tage oder Wochen sein, aber mal so eine Stunde, zwei einfach mal aus dem Fenster guckt, mal ein bisschen nachdenkt, was gerade ringsherum passiert. Und es ist dieses abgetroschene Bild von dem Holzfäller mit der stumpfen Axt im Wald, der keine Zeit hat, die Axt zu schärfen und deswegen irgendwie immer mehr arbeitet, aber nicht vorwärts kommt. Und ja, das ist einfach so ein Klassiker, ne? Und bei euch war das eben noch ein bisschen forciert durch Corona, aber finde ich dann konsequent auch zu sagen, nee, machen wir auch nicht mehr. Sehr schön, Sophie. Wir sind am Ende unserer Episode und ich würde vorschlagen, vielleicht fassen wir nochmal die wichtigsten Punkte aus der Diskussion zusammen für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir sind gestartet mit dem Thema Nachfolge, Generationsübergang und ich hatte mir da gemerkt, dass es extrem wichtig ist, da wirklich offen und auch ehrlich miteinander zu kommunizieren, ne, und den Weg gemeinsam zu besprechen. Passt das aus deiner Sicht?
Ja, absolut. Offen kommunizieren, auch über die Gefühle reden, was löst was bei mir aus, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, ist es für mich gerade gut oder nicht, das ist für uns eigentlich so das Key-Learning gewesen.
Genau, in dem Zusammenhang war es dann natürlich interessant zu erfahren, wie ihr es konkret gemacht habt. Dieses Beispiel, okay, eigenes Produkt, neues Produkt oder wieder eingeführtes Produkt im bestehenden Unternehmen, wo du quasi auch deine Erfahrungen, deine Best Practices, die du gesammelt hast, auch einbringen konntest und dich auch ausprobieren konntest.
Ja, total.
Dann haben wir den dritten Punkt gehabt, die Chance, die Opportunity, die sich ergeben hat. Also eigentlich wolltet ihr euren Betrieb verkleinern. Dann gab es die Möglichkeit, durch den Nachbarn das Ganze zu vergrößern. Die habt ihr genutzt und daraus quasi ein komplett neues Unternehmen mit dem Schwerpunkt Schaumwein gegründet. Ist auch super spannend, ne? Auch da einfach auch mal versuchen, wenn es möglich ist, Chancen zu nutzen und daraus eben auch die Gelegenheit entsprechend abzuleiten.
Ja, und kreativ und frei zu denken irgendwie, was so ein Potenzial, wie jetzt einfach erstmal ja einfach zusätzliche Fläche, was da draus eigentlich werden kann. Weil ich glaube, die meisten anderen hätten einfach irgendwie mehr Wein gemacht. Und wir haben jetzt einfach schöne neue Marke neben der bisherigen geschaffen.
Ja, das ist super spannend und vor allen Dingen, die Idee war erstmal auch, sich die Fläche zu sichern und vielleicht auch den Ertrag zu verkaufen. Und dann gab es eben noch einen Zufall, der dazu kam und so kam eins zum anderen. Und wir hatten jetzt zum Schluss über das Thema Krisen und Katastrophen gesprochen und auch da die tolle Analogie, ne? Ihr habt im Prinzip auch eine Risikomatrix im Kopf. Ihr macht euch Gedanken, wie ihr bestimmte Eventualitäten abfangen könnt, die eintreten. Also Stichwort Starkregen oder Hagel und da entsprechende Kapazitäten aufgebaut.
Genau, muss man einfach darauf eingestellt sein und hoffen, dass man den Plan, der in der Schublade liegt, dass man den nicht braucht.
Das ist tatsächlich oft das Dokument in Projekten, das am häufigsten in der Schublade liegt und auch am frühesten. Jedes Projekt macht zu Beginn dieses Risikoregister und die Matrix und dann kommt es in die Schublade und es kommt tatsächlich erst dann raus, wenn es eigentlich schon zu spät ist und sollte man vielleicht versuchen zu vermeiden. Ja, vielen Dank, Sophie.
Sehr gerne.
Wem das jetzt zu schnell ging, der kann so wie immer nochmal in den Shownotes die wesentlichen Punkte nochmal nachlesen. Und wenn für dich okay, würde ich da auch ganz gerne ein Link zu eurem Weingut reinpacken. Vielleicht auch nochmal die Empfehlung zu dem Wein, den wir vorhin probiert hatten. Da stoßen wir gleich nochmal an. Und dann können vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer sich da ein bisschen versorgen und vielleicht mal jeder da eine Flasche probieren von euch. Und natürlich, wem es gefallen hat, wird man uns freuen, wenn Sie den Podcast auch abonnieren. Wenn Ihnen was gefällt oder was nicht gefällt, auch gerne ein kurzes Feedback an podcast@corivus.de, gerne auch als Sprachnachricht. Ja, Sophie, dann, wir hatten, glaube ich, einen Robertsberger Reiterpfad im Glas und ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du hier warst. Das hat richtig Spaß gemacht, war mal auch erfrischend, mal jenseits der typischen klassischen Projekte, die wir haben, zu sprechen und doch viele Analogien zu finden. Und von daher vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir auch viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Und komm, lass uns nochmal anstoßen. Und ja, zum Wohl, die Pfalz. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss.
Tschüss.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.